Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen, Interception auf meinsportpodcast. Wir versorgen euch natürlich mit dem möglichst besten Wissen, Informationen, Fun Facts rund um die Wildcards, die jetzt stattgefunden haben am vergangenen Wochenende und auch am Montag. Schließlich wurde ja auch ein Spiel verschoben. Wenn ich sage wir, dann meine ich mich, Frederik Schick, und den lieben Brian Kemener, den ich mir heute eingeladen habe. Moin!
Moin!
Ja, ich finde tatsächlich, dieses Mal verdient die Wildcard ihren Namen auch wirklich, weil es waren ein paar richtig wilde Spiele, ein paar richtig wilde Momente auch. Und wir machen das heute einfach mal chronologisch, würde ich denken. Das heißt, wir fangen an bei dem Spiel, das als erstes stattgefunden hat, Texans-Browns. Und vorweg, es war ja ein ganz schöner Blowout, 45-14. Und da haben, das muss man leider so sagen, da hatte nicht nur CJ Stroud seinen Anteil dran, oder Brian, sondern eben auch leider Joe Flacco.
Ja, die Story von Joe Flacco, die war ja so ein bisschen am Ende der Saison nochmal so eine richtige Feel-Good-Story, der dann mit 38 nochmal reinkommt, irgendwie vom Sofa reingeschmissen wird und die Browns noch in die Playoffs geführt hat, mit auch richtig guten Leistungen zum Teil. Und es hat ja auch eigentlich ganz gut angefangen. Also, wenn man so guckt, okay, die ersten beiden Drives jeweils Punt für die Browns, dann aber zwei Touchdown-Drives. Und da stand es ja dann auf 14-10 für die Browns und man dachte so, ja, okay, vielleicht wird das wieder was. Aber dann hat so ein bisschen CJ Stroud auf der einen Seite übernommen. Und dann natürlich nach der Pause die beiden Drives mit den Pick Sixes jeweils. Die haben dann so ein bisschen das Spiel entschieden. Und letztendlich muss man sagen, es war ja auch nicht nur deswegen verdient. Also die Texans waren schon das bessere Team. In der ersten Halbzeit noch nicht, konnten sie es noch nicht so hundertprozentig zeigen, obwohl sie dann auch zur Halbzeit mit 10 Punkten vorne waren. Aber nach der Pause haben sie dann wirklich aufgedreht, eben diese beiden Defensiv-Touchdowns, danach dann nochmal einen offensiven Touchdown gemacht und dann war es halt auch komplett vorbei. Da stand es dann eben 45-14. Aber ich würde sagen, die beiden entscheidenden Plays waren halt wirklich diese Interceptions von Joe Flacco.
Lass uns vielleicht gleich mal über die reden.
Ja.
Weil zum Beispiel der erste von beiden war, ich weiß nicht, das ist eigentlich für einen Veteran-Quarterback unmöglich, so einen Pick-Six zu werfen. Deine Pocket collapsed. Und du wirfst wirklich extrem unter Druck, vermutlich mit dem Wurfarm auch irgendwie noch behindert. Ich glaube, es war ein One-on-One-Matchup, aber der Wurf war so extrem ungenau. Also ich weiß nicht, ob er gedacht hat, der Receiver läuft die Route noch zu Ende und hat es aus der Pocket nicht gesehen. Aber es war auf jeden Fall ein richtig schlimmer. Da frage ich mich dann doch, war er zu lange aus dem aktiven Spielen raus, Flacco, als dass ihm dann gerade in solchen Drucksituationen die richtigen Instinkte wieder fehlen, oder?
Finde ich schwer zu sagen. Also vielleicht hat er es auch einfach gar nicht gesehen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren so Dinger, also den ersten, ich habe es auch nicht verstanden, wollte den Ball wegwerfen. Ich hatte das Gefühl, er wollte den Ball wegwerfen, war aber unter Bedrängnis und hat ihn einfach nicht ist ihn nicht richtig, er hat da keinen Druck hinterbekommen. Aber sein Receiver ist halt auch die Route ganz anders gelaufen. Also
beide Receiver, ne?
Ja, genau.
Er hat mittig zwischen zwei geworfen irgendwie.
Genau, und entweder er wirft halt zur Endzone, dann hast du sogar einen Shot darauf, dass das Play funktioniert, ne? Oder du wirfst halt wirklich underneath zu Njoku war es, glaube ich, der dann frei war. Aber so darfst du den Ball halt nicht platzieren. Und das war halt wirklich so ein Ding, wo du sagst, ey, der Verteidiger sagt danke und
Der kann wirklich da stehen bleiben, ja, der Defender, wo er war.
Ja, du siehst es auch richtig, er guckt auch die ganze Zeit zu Flacco und dann kommt der Ball und er so, oh, cool, der kommt ja direkt zu mir. So, vielleicht hat Flacco auch kurz vergessen, für welches Team er spielt. Also. Ja.
Und man muss sagen, Flacco ja wirklich, also du hattest recht mit der Feel-Good-Story, er war ja auch zu seiner, wenn ich jetzt seiner Zeit sage, meine ich natürlich der Zeit, wo er wirklich aktiv noch richtig gespielt hat, er war ja auch kein schlechter Quarterback für die Ravens, von daher fand ich das jetzt umso verwunderlicher, dass er dann irgendwie so stark angefangen hat, vor allem die Stats bis zu dem Punkt sahen auch gar nicht schlecht aus, also er hat ein solides Game zusammengebaut da. Generell,
Ja.
du siehst auch wirklich ja in den Stats, wenn du bei, also in den Team-Stats, dass beide Teams, also dass es ohne diese Pick Sixes echt ein enges Ding gewesen wäre, wirklich, weil es ist super ausgeglichen eigentlich. Klar haben die Browns noch mehr Third Downs, einfach weil sie am Ende hinten lagen und dann, ne, die Texans, die sie eben haben spielen lassen ein bisschen, um Zeit runterzuholen, aber trotzdem.
Ja, also das ist halt Playoffs, ne? Du hast halt nur ein Spiel, das dann entscheidet und da sind solche Plays natürlich dann extrem bitter und machen dann halt auch den Unterschied. Genau. Also ich meine, es stand 24 zu 14. Die Browns haben den Ball, machen den Touchdown, ne? Dann ist es 3-Punkte-Spiel, alles ist eng, also alles sicher, da ist noch alles drin. Aber so kassierst du dann halt sogar noch 7 Punkte direkt. Und dann war es halt auch schon okay, dann hast du 17 Punkte, bist du 17 Punkte hinten. Du weißt, du musst praktisch im nächsten Drive scoren. Dann hast du einen 4. und 2. Flacco versucht halt wirklich, also du hast es halt gesehen, das war halt, ja, er hat es halt versucht zu erzwingen. Christian Harris, der Linebacker, ja, macht dann einen schönen Undercut und holt sich den Ball und dann war es halt auch wirklich durch. Was ich noch ganz interessant finde, CJ Stroud ist jetzt tatsächlich der jüngste Quarterback,
Was waren
jemals
das?
ein Playoff-Spiel gewonnen hat.
Ist 22 Jahre, glaube ich, und 110 oder 111 Tage alt. Ja,
Ja,
irgendwie
genau,
so, ne?
102.
102.
22 Jahre und 102 Tage hat
Damn.
Mike Vick abgelöst, der damals mit den Falcons die Packers in Lambeau, glaube ich, sogar relativ überraschend besiegt hat. Also, es war schon eine Performance, wo man sagen kann, ich meine, es war jetzt nicht kein unfassbar dominantes Spiel von Stroud. Hat ja auch nur 21 Passing Attempts am Ende gemacht, aber auch da wieder 3 Touchdowns. Das war alles so smooth. Der Typ ist einfach so unglaublich ruhig, auch in den Playoffs. Und das finde ich halt in dem Alter absolut beeindruckend.
Es ist witzig, dass du es sagst, weil ich wollte genau das ansprechen, nämlich, dass wenn wir uns mal die Sacks angucken, dass die Browns keinen einzigen Sack haben und dass das halt zum großen Teil nicht daran liegt, dass die Browns Defensive Front jetzt scheiße ist. Im Gegenteil, es war eine der besten Defenses in der Regular Season, sondern eher, dass Stroud einfach den Ball verdammt schnell losgeworden ist, wenn immer er gepasst hat, ja. Selbst wenn Druck da war, wirklich richtig, richtig poised, calm, collected, seine Reads durchgegangen. Also. Junge,
Das, das.
wenn ich Panthers-Fan wäre, ne? Ich
Ja, gut.
würde mich so ärgern.
Aber so ist es doch immer. Ich meine, du weißt es ja
Ja,
nie. Ne,
natürlich.
also von
Aber
daher.
trotzdem, da haben, also wenn das jetzt nicht, ich sag mal, aber alles deutet darauf hin, dass das hier dann nicht so eine Mac Jones-Type of Season von ihm ist, sondern dass das tatsächlich generational Talent ist, was der Typ hat. Und damit haben die Texans dann für die nächsten 10 Jahre ihren Franchise-Quarterback gefunden, wenn das wirklich so.
Ja, was ganz lustig ist, mit dem Spiel haben sie ja sogar noch dafür gesorgt, dass der Browns-Pick etwas höher ist, den die Texans ja bekommen, im Zuge dieses Deshaun Watson-Trades. Also irgendwie war es so ein bisschen dieses Duell, es war auch wirklich so ein bisschen die Wildcard der Storylines, hatte man das Gefühl. So jedes Spiel hatte irgendwie eine krasse Story in sich und hier war es halt so dieses, okay, ne, das eine Team ist all in gegangen für Deshaun Watson, braucht am Ende irgendwie aber Joe Flacco, weil Watson sich verletzt. Und die Texans lachen sich ins Fäustchen, weil sie den wahrscheinlich jetzt schon klar besseren Quarterback haben. Also ich meine, nach dem, was Watson bisher so gespielt hat bei den Browns, kann man das, glaube ich, relativ deutlich sagen, dass Stroud der klar bessere Quarterback ist. Und das finde ich schon echt beeindruckend. Ich finde es halt krass, wie er auch immer sich in der Pocket bewegt. Also es sind halt auch
Ja.
so diese kleinen Movements, so wo du sagst, okay, so Veteran-Quarterbacks haben das halt. Aber dass er das mit 22 schon hat, das finde ich halt beeindruckend. Also,
Vor allem, das
ich
musst
glaube.
du mal überlegen, die meisten Quarterbacks, die klären ja nicht mal bis, also die klären ja nicht, bis sie irgendwie 24 sind oder so. Also
Ja,
die spielen.
genau.
Und er ist zwei. Ich würde, wenn ich GM bin von Texans, ich würde, I don't know. Ich würde jetzt ziemlich unsittliche Worte verwenden dafür, aber ich würde mich so selbst anfassen in der Überlegung, dass ich jetzt einen 22 Jahre alten Generational Talent Quarterback habe, der eigentlich nur noch besser werden kann, je länger er spielt. So, außer es kommt jetzt irgendeine Verletzung dazwischen, was wir natürlich nicht hoffen. Aber es ist auf jeden Fall, Aber das muss man auch sagen, haben die Houston-Fans, glaube ich, auch verdient nach diesen zwei schrecklichen Jahren, wo sie absolut alles verkauft haben. Ich sehe da niemanden im Besonderen an, aber nee.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist so eine Franchise, die musste leiden. Jetzt zwar auch nur kurz, aber schon relativ hart und der Turnaround ist krass. Und ich bin gespannt, was sie in den Divisional Round bringen können.
Ja. Gut, ich glaube, damit haben wir das meiste zu dem Game gesagt. Vielleicht schauen wir mal auf das nächste Spiel. Miami in Kansas, beziehungsweise Miami in Frozen Hell. Junge, war das kalt. Was war das irgendwie? Gut, ich habe es jetzt nur in Fahrenheit gesehen, aber ich glaube, Windchill bis minus 65 Grad Fahrenheit. Ich glaube, das sind immer noch minus 40 Grad Celsius. Also Windchill heißt jetzt nicht die tatsächliche Temperatur, sondern halt. Ne,
Ja, die
gefühlt wie,
gefühlte.
genau, aber
Ja.
trotzdem.
Also am Kickoff waren es minus 20 Grad Celsius. Und das war halt wirklich, das war die tatsächliche Temperatur. War tatsächlich auch das viertkälteste Spiel aller Zeiten in der NFL. Und das kälteste Spiel, das jemals in Arrowhead gespielt wurde. Also. Ja, es war so kalt, dass Patrick Mahomes Helm tatsächlich,
Cracked ist.
ja, also das habe ich noch nie gesehen, dass ein Helm kaputt geht bei einem Hit, der jetzt ja auch nicht besonders hart war oder so. Aber es war wirklich,
Aber
wirklich der.
es macht Sinn, weil das Plastik wird bei diesen Temperaturen natürlich einfach porös und
Ja.
daher viel brüchiger. Von daher wundert es mich fast, dass wir nicht noch mehr Helme haben cracken sehen in dem Game.
Das stimmt tatsächlich, aber was ich auch cool fand, waren die Bilder von Andy Reid an der Seitenlinie mit seinem Schnurrbart, der komplett
Gefroren
mit
ist.
Eiszapfen war. Also das war wirklich krass. Das war echt schon krass. Also so weit, dass man sogar sagen kann, oder man kann die NFL, glaube ich, auch dafür kritisieren, dass dieses Spiel gespielt wurde, weil
Ja.
es halt dann doch schon für die Gesundheit nicht so gut ist, bei so einer Kälte zu spielen. Ich fand aber bei dem Spiel an sich hat man es gar nicht so krass gemerkt, oder wie hast du das gesehen? Weil ich fand,
Es
es
waren jetzt nicht die
oder es.
typischen Drop Passes dabei oder die du oder generell, I don't know, dass die Teams beide langsam aussehen, weil es halt minus 20 Grad sind, was du sonst bei so einem Wetter erwartest. Von der,
Genau.
ja, Tyreek Hill
War
war so
das.
schnell wie immer.
Ja, wobei Tyreek Hill für seine Verhältnisse schon einen ziemlich schlechten Tag hatte, das muss man halt mal ganz klar
Mit
sagen.
nur 62 Yards, vollkommen
Ja.
richtig, ja.
Und das meiste davon bei einem Catch für 53 Yards. Also hatte er dann noch vier weitere Receptions für insgesamt neun. Also das war dann schon, ja, es war nicht sein bester Tag. Auf der anderen Seite auch Travis Kelce nicht mit seinem besten Tag, hatte drei richtig krasse Drops. Am Ende trotzdem mit 71 Yards, also auch nicht schlecht. Aber so ein bisschen war das, fand ich auch, was man eigentlich vorher gedacht hatte, okay, die Chiefs müssen darauf hoffen, dass Kelce funktioniert, weil sie halt nicht so viele Alternativen haben.
Was? Die Chiefs Receiver sind doch super reliable.
Ironischerweise muss man ganz ehrlich
Dieses
sagen,
Game ja.
in diesem Spiel ja, es war halt wirklich krank, weil Rashee Rice war halt gefühlt immer offen. Am Ende 12 Targets, 8 Receptions, 130 Yards und ein Touchdown. Und auf der anderen Seite hattest du wirklich Tyreek Hill, der dann relativ gut aus dem Spiel genommen wurde von der Kansas City Defense, die richtig stark war. Und dahinter hattest du halt gefühlt keine Waffen. Also Jalen Waddle, kaum Faktor. Devon Achane, Raheem Mostert
Ja,
haben sie
drei.
überhaupt nicht ins Spiel gekriegt.
Ich meine, Tua hat bei seinen drei Attempts fast so viel wie Raheem Mostert das ganze Game gerusht. Also, das ist schon. Was ich positiv fand, muss ich sagen, wegen der Kälte und wegen der Kelce-Drops, oh, wurde uns endlich mal erspart, dass bei jedem zweiten Play die Kamera auf Taylor Swift gepannt ist. Weil die stand natürlich in einer warmen Box oben, die auch ziemlich zugefroren war, wo man kaum rein oder rausgucken konnte.
Ja, die hatte aber auch gut zu feiern. Also, was ich noch sagen muss bei dem Spiel, was mir aufgefallen ist, ey, Isaiah Pacheco ist so ein Baller. Das macht so
Ja.
Spaß, dem zuzugucken, wie der einfach in jedem Spiel ist der einfach so ein richtiger. Der ist in jedem Play einfach komplett auf 180
So ein
und will am
richtiger
liebsten.
Goblin, ohne
Ja,
das Böse zu
wirklich,
meinen, also.
wirklich. Also, ich finde, das beschreibt es richtig gut, weil er einfach in den Gegner rein will. Er will wirklich durch den Gegner durch. Und das war jetzt nicht sein effizientestes Spiel. Also am Ende 3,7 Yards pro Versuch ist jetzt nicht besonders stark. Aber irgendwie, immer wenn die Chiefs so einen Run brauchten, dann hat er ihnen den gegeben. Und das war schon auch, glaube ich, ein Unterschied, wo man ganz klar sagen muss, die Chiefs waren vielleicht nicht besonders effizient am Boden, aber sie haben halt es geschafft, konstant auch Big Plays zu kreieren am Boden. Also Pacheco zum Beispiel mit einem 23-Yarder, Mahomes mit diesem einen Lauf für
Ja.
28 Yards war auch wieder extrem wichtig. Selbst Clyde Edwards-Helaire hatte einen richtig guten Lauf und das hattest du bei den Dolphins gar nicht. Und diese Explosivität, die Dolphins ja eigentlich immer hatten, die konnten sie hier überhaupt nicht ausspielen. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch am Ende dann der Unterschied war.
Ich frage mich auch so ein bisschen, weil die Pocket ist ja auch im Tour häufiger kollapsed, ob zumindest bei den O-Linemen man die Kälte gespürt hat, weil die sind ja die, die noch am meisten stehen, einfach, weißt du, wie ich meine? Also wo die Knochen, also Gelenke und Muskeln noch am kältesten sind, einfach weil die halt meistens stehen, hocken, ne? Und das deswegen, ich will jetzt auch nicht alles auf die Kälte schieben, aber ja.
Ja, wobei man das ja auf der anderen Seite auch so sagen könnte. Und
Ja.
wobei man hat natürlich gemerkt, bei Miami fehlt natürlich in der Defense,
Ja, ja, ja.
die hatten so viele Ausfälle. Du hattest am Ende, also du hattest dann Linebacker hat dann Duke Riley gestartet. Den kenne ich noch von den Falcons. Das war mal ein Drittrunden-Pick, der sehr athletisch war, aber irgendwie nie so wirklich sein Potenzial ja ausspielen konnte, weil er zwar athletisch war, aber Football-Gespür eher so oh, minus 10. Und
Und auch Jalen Ramsey war jetzt irgendwie ein nicht nennenswerter Faktor in dem Game.
ja, aber es ist halt auch dann so, ne? Xavier Howard fällt aus, dein Pass Rush gefühlt alle ausgefallen, außer vielleicht noch ein Christian Wilkins. Aber es ist dann irgendwann, hast du halt nicht mehr so diese Tiefe und dann ist vielleicht auch ein Ramsey so, okay, ich muss jetzt vielleicht ein bisschen,
Safer spielen, ja.
ja, oder vielleicht auch ein bisschen aggressiver spielen, um vielleicht ein Big Play zu erzwingen, wo du dann vielleicht ein, zwei Catches mehr abgibst. Ne, das spielt ja auch alles immer so ineinander und das hat man auf jeden Fall gemerkt, dass sie da nicht den Zugriff bekommen haben und die Chiefs haben offensiv ja gar nicht mal so krass performt, aber halt so ausreichend, dass sie es halt geschafft haben, die Dolphins Offense komplett zu kontrollieren und auf der anderen Seite eben die Dolphins Defense es nicht geschafft hat, die Chiefs zu kontrollieren. Und das war dann so ein bisschen der Unterschied. Und letztendlich muss man sagen, es war zwar jetzt auch zur Halbzeit, stand 16 zu 7, also war eigentlich noch alles drin, aber man hatte nicht das Gefühl, dass die Dolphins da noch rankommen. Also ich hatte das Gefühl, das Spiel ist eigentlich schon entschieden, obwohl es relativ offen war noch. Weißt du, was ich meine? Also
Ja.
die Chiefs waren einfach gefühlt das deutlich stärkere Team.
Und dann kam ja auch noch der Pacheco-Touchdown. Übrigens, cooles Play-Design mit diesem Fake-Toss also Pacheco stand praktisch als Quarterback lined up. Mahomes hinter ihm in Halfback. Und dann praktisch umgedreht, als ob wie ein Toss-Play eigentlich. Aber Pacheco hat es dann halt behalten. Das war ein cooles Play-Design, wirklich, fand ich. Aber das sieht
Ja,
man
aber
ja.
dafür sind die Chiefs ja auch bekannt, ne?
Ja,
Für coole
definitiv.
Play-Designs, gerade in der Red Zone.
Ja. Ja, gut. Also, ein absolut kaltes Game in Kansas City. Chiefs zur Divisional. Und wir gucken gleich nochmal weiter. Also bleibt dran bei Interception, dem Football Talk auf mein Sportpodcast. Und wir schauen gleich auf Packers gegen Cowboys. Und da sind wir wieder. Ja. Patrick hatte es vor ein paar Episoden die Jordan Love Story genannt. Es ist ein bisschen, also der Vergleich hinkt, aber die Packers haben vermutlich schon eine Love Story da. Aber wir müssen halt auch klar sagen, dieses Game Green Bay bei den Cowboys, Green Bay hat jetzt mehr Wins im AT&T Stadium als die Cowboys, lag nicht nur an Green Bay und an Jordan Love, sondern auch am schrecklichen Play Calling der Cowboys. Da muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen, hat Dan Quinn, der jetzt der Defensive Coordinator, der jetzt von vielen als neuer Head Coach in einigen Franchises gehandelt wurde nach der Season, glaube ich, ein bisschen an Wert verloren, oder?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was mich bei den Cowboys mehr enttäuscht hat, die Offense oder die Defense. Also es stand ja bis ja tief ins zweite Quarter hinein hatten die Cowboys ja noch eine Null auf dem Scoreboard. Also und gleichzeitig die Packers dann mit 27 Punkten zur Halbzeit dann 27 zu 2 und letztendlich muss man sagen, da war es eigentlich schon durch, ne?
Na
Dann
klar.
kommst du außer Pause, die Cowboys bekommen den Ball, machen nochmal ein Field Goal, du denkst, okay, wir sind wieder ein bisschen dran, kommt direkt der nächste Touchdown der Packers, okay, wieder ein bisschen Luft rausgenommen. Dann nochmal ein Touchdown-Drive, der auch echt gut war von den Cowboys, wo du denkst, okay, jetzt haben sie es vielleicht nochmal ein bisschen und dann kommt der nächste Touchdown-Drive von den Packers und es ist halt komplett vorbei. Und ich fand es halt wirklich, es war halt, ja, so ein bisschen genau das, was die Cowboys in den letzten Wochen gezeigt haben, nur noch krasser. Weil die Entwicklung ging ja wirklich dahin, dass die Defense nicht mehr so
Ja.
gut performt hat. Auch der Pass Rush kam nicht mehr rein. Auch hier in diesem Spiel wieder kein einziger Sack. Ich habe teilweise zwischendurch Micah Parsons, der dann in Coverage droppt, wo ich mir nur dachte, warum? Das ist
Ja.
total unsinnig, ja, mach das nicht. Vor allen Dingen in so einem Spiel, wo du eh schon Probleme hast, Pressure zu kreieren.
Und dann
Dann
lässt du
hast du
den
noch
einen der
diesen.
besten Pass-Rusher der Liga in Coverage droppen. Ja, das ist.
Ja, das war halt so symptomatisch, wo ich dachte, ah nee, das ist wieder so klassisch Dan Quinn, bloß vorsichtig sein, ja, nur drei Mann Pressure oder so und dann möglichst softe Zone-Coverage spielen dahinter. Und die hat Love einfach komplett zerlegt. Und wenn sie mal ein Man waren, das war ja das Problem, dann wurde zum Beispiel ein Stephon Gilmore plötzlich auch von einem Dontavian Wicks geschlagen
Ja.
für einen Touchdown. Das war ja auch so ein Play, wo da kommt mal der Pressure durch. Ja, die Cowboys sind in Man-to-Man-Coverage. Und Dontavian Wicks schlägt halt Gilmore einfach in der Route, ganz klar. Pass kommt perfekt. Touchdown und das war halt wirklich, also man muss halt wirklich sagen, es war von vorne bis hinten einfach ein fast perfektes Spiel der Packers. Die Defense stark, ja, am Ende haben sie noch mal ein bisschen nachgelassen, als Love raus war, dann haben sie ihn wieder reingenommen. Weiß ich nicht, ob das jetzt so sinnvoll war alles, aber letztendlich hat es auch keinen Unterschied mehr gemacht. Wen man auch erwähnen muss, Aaron Jones, der hat richtig Bock gehabt, gegen die
Ja.
Cowboys zu spielen. Das hast du richtig gemerkt. Und von daher, es war einfach ein dominanter Sieg und das hätte man, glaube ich, echt, also das hätten, glaube ich, die wenigsten erwartet, dass die Packers so dominant da agieren.
Ich mag auch, weil du es vorhin auch angesprochen hast mit dieser soften Zone, Dan Quinn, ich hasse diese Bend, don't break Philosophie. Also das ist, weil gerade wenn du hinten liegst, kannst du nicht Bend, Don't Break spielen, weil das Einzige, was du damit machst, ist, du lässt Zeit von der Uhr runterlaufen ohne Ende, gibst ihnen einfache Completions, die dann halt, ja, das sind dann halt nur 10, 12 Yards, aber es ist halt jedes Mal wieder ein First Down. Also du musst dann auch mal aggressiver spielen und hoffen, dass deine Defense vom Feld kommt. Und ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist dann eben, dass du mal irgendwie Man-Beater hast, irgendeine Route, also, oder halt, dass du halt auch mal Man-Outside spielen musst und dann eben mal ein Touchdown kommt. Aber sonst, du kannst ja nicht das Spiel gewinnen, wenn du dir keine Chance gibst. Und das haben die Cowboys auf beiden Seiten des Balls nicht, da hast du recht.
Ja, vor allen Dingen, was ich noch krasser fand, war halt auch der Fakt, dass man irgendwie ja nicht so oder von Anfang an gespürt hat, dass diese Angst oder dieses Bend, don't break, war ja nicht nur beim Play Calling, es war ja auch bei den Spielern, hatte man
Ja.
das Gefühl, richtig in den Köpfen. Ne? CeeDee Lamb und Dak Prescott. In der ersten Halbzeit, da ging ja fast gar nichts. Am Ende dann noch sieht es dann noch gut aus für Lamb mit 9 Receptions für 110 Yards. Aber Mitte der ersten Halbzeit, da war es irgendwie Michael Gallup, der die Bälle gefangen hat oder der auch dann wirklich der Einzige war, mit dem Dak gut connected hat. Und das fand ich eigentlich am krassesten, dass man wirklich gemerkt hat, diese Angst, dieser Druck, der war ganz klar da und den haben die Cowboys aber mal sowas von gespürt und der hat die komplett eingeschnürt, hatte man das Gefühl. Und die Packers waren halt komplett befreit mit ihrem jungen Team, die da einfach reingegangen sind und gesagt haben, hey, wir haben nichts zu verlieren. Und so haben die auch gespielt. Und ja, das
Aber
war schon beeindruckend.
das muss ja auch zum Teil am Coaching liegen. Ich meine, das ist ja dieser Cowboys-Fluch, die letzten, ich weiß hier gar nicht, 20 Jahre gewesen eigentlich, dass du eben ein Team hast, was immer mal in der Saison so aussieht, als könnte es ein Playoff-Contender sein und dann halt enttäuschender, also super enttäuschend immer rausfliegt, meistens in der Wildcard. Da musst du dann noch aber auch irgendwie als Coach es schaffen, in deinen Spielern halt diese Blockade rauszubekommen und zu sagen, hey, wir spielen einfach, wie wir gespielt haben. Wir lassen hier, das ist ein Spiel wie jedes andere und wenn wir es gewinnen, dann gewinnen. Also, ich weiß es nicht genau.
Ja, das Ding ist halt, man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass Mike McCarthy das halt auch einfach nicht hinbekommt, ne, mit den Cowboys. Und
Ja.
ich glaube, dass das jetzt auch so ein Punkt ist, wo man sagen muss, für die Cowboys ist das jetzt eine ganz, ganz wichtige Offseason, weil jetzt musst du wirklich entscheiden, wie willst du diesen nächsten Schritt angehen, weil der nächste Schritt für die Cowboys ist ja ganz klar, in den Super Bowl kommen. Und das haben sie nicht geschafft und das Ding ist, der Kader ist jetzt auch nicht so jung, dass man
Ja,
sagen würde,
genau.
okay, man kann den sich entwickeln lassen. Du musst jetzt wirklich die richtigen Entscheidungen treffen. Und ich habe das Gefühl, dass ja, dass es vielleicht kein Vorteil ist, dass du so einen Owner hast mit Jerry Jones, der selbst immer alles entscheidet, weil du natürlich auch dann nicht ja, du hast halt niemanden, der ihn kritisieren kann in dem Sinne, weil ihm gehört das Team. Weißt du, was ich meine? Und wenn er dann
Ja.
auch noch die Football-Entscheidung trifft, finde ich es schwierig und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man jetzt eben bei den Cowboys sagt, okay, wir haben jetzt den nächsten enttäuschenden, das nächste enttäuschende Playoff aus hinter uns gegen ein Team, das von der Qualität her klar nicht auf unserem Niveau ist, weil das muss man ja auch sagen, die Packers sind qualitativ schon das schwächere Team und ich könnte mir vorstellen, dass man da jetzt wirklich sagt, dass Jerry Jones sagt, okay, Mike McCarthy ist es nicht, und der dann wirklich, dass er wirklich versucht, alles auf eine Karte zu setzen und irgendwie Bill Belichick zu bekommen, weil das dann
Ja.
wirklich so dieser Name wäre für die Cowboys, der auch für Titel steht.
Aber dem dann auch eben ein bisschen mehr Kontrolle überlassen, also übers Draften, über generell GM-Entscheidungen und sowas. Also da kann dann Jones auch nicht sich immer noch einmischen.
Genau, weil Belichick mit seinem Standing ist einer, der kann halt auch Jones was sagen,
Ja,
weil
genau.
der hat wirklich alles erreicht und da kannst du dann auch nicht sagen, okay, ich bin hier der Boss, weil
Hey, du hast jemanden
das.
geholt, der sechs-time Super Bowl Champion ist. Also, ja.
Genau, das meine ich.
Ja.
Und auf der anderen Seite wollte ich noch mal kurz darüber reden, Jordan Love, also das sieht ja wirklich immer besser aus und ganz ehrlich, als Falcons-Fan, der sich jetzt anderthalb Saisons Desmond Ridder anschauen musste, muss man echt sagen, wie ist diese Franchise eigentlich, wie schaffen die das immer wieder, diese Quarterbacks zu finden, ne? Brett Favre, dann ohne Unterbrechung zu Aaron Rodgers und jetzt haben die ihren nächsten jungen Quarterback, der so aussieht, als würde er auf jeden Fall die nächsten Jahre der Franchise-Quarterback sein. Das ist schon beeindruckend und ich weiß noch, dass dieser Pick von Jordan Love damals richtig hart kritisiert wurde.
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt fand ich es gar nicht so schlimm, weil man hatte das Gefühl, Rodgers kam aus so einer Saison, wo es gar nicht so krass war. Und da muss man jetzt echt sagen, sieht gar nicht mehr so verkehrt aus, dieser Pick. Also alles richtig gemacht.
Ich muss auch zu Jordan Love noch einen Gedanken äußern. Ich hasse das eigentlich, so Vergleiche zu ziehen, aber er hat diese Lockerheit von Rodgers und Mahomes, wenn er wirft. Also wirklich viel vom Backfoot, dieses Wippen und dann diese entspannte Throwing Motion, die er da macht. Sieht halt richtig locker aus, als ob der Dude einfach Backyard Football spielt, ganz häufig. Das ist halt scary, wenn du überlegst, wie. Und auf der anderen Seite wollte ich noch zwei Gedanken äußern. Einmal, da kannst du mir gern widersprechen, aber könnte. Ich habe nämlich auf Reddit gelesen und dachte mir dann so, stimmt das? Und dann nochmal nachgeschaut. Ducks dumme Cadence, sein Here We Go, also sorry, aber es ist eine dumme Cadence, ist total vorhersehbar von wie er das timet. Also es ist ja, vom Count dadurch. Das heißt, du ganz viele Defensive-Spieler können diesen Count jumpen, also können praktisch darauf spekulieren, wann der Snap kommt, basierend darauf, dass diese Cadence immer die gleiche ist. Und was halt auch auffällig ist, fast immer, wenn es ein Run-Play ist, zieht er dieses Go am Ende raus. Das heißt, du kannst allein schon, das ist dein erster Read als Defensive-Spieler, wenn du gegen Dak spielst, nicht stehen die Linemen auf oder bleiben sie unten. Nein, sondern du hörst, ob das Go lang oder kurz ist und weißt, vermutlich wird es ein Run-Play jetzt sein, wenn das lang gezogen. Und ich habe tatsächlich mal nachgeschaut, es ist in den meisten Fällen wirklich so gewesen. Und das
Ja, das
ist,
ist schon krass.
ja. Und dann die letzte Sache, hast du diesen Dubs-Catch gesehen am Ende, wo innerhalb von 20 Yards niemand von ihm war?
Nee,
Das
weiß ich
war,
jetzt gerade nicht.
da, es war wirklich, wirklich 20 Yards um Romeo Dubs war einfach niemand von Cowboys. Und da, also das waren zwei Momente, die mir noch so im
Ja,
Sinn.
jetzt weiß ich, welches Play du meintest.
Ja.
Ja, das war auch wieder so ein klassisches Ding. Wo man sich denkt, wie kann der so frei sein? Aber es war ja nicht nur er, es war ja auch, ich glaube, Luke Musgrave war es, der den Ball bekommt und im Bild war nicht mal ein Verteidiger.
Ja.
Der bekommt den Ball irgendwie an der 15, läuft dann zum Touchdown ein. Gut, da war Jaron Kearse, kommt noch und versucht ihn zu tackeln, aber auch da so viele Coverage Busts, also
Ja.
einfach von vorne bis hinten ein richtig gebrauchter Tag der Cowboys. Und ich glaube auch bei Dak, so langsam wird es halt auch bei ihm schwierig, weil das mehrt sich jetzt ja schon, diese Meltdown, in Anführungszeichen Meltdown-Games in den Playoffs. Und ja, ich glaube, bei anderen Franchises wäre es nicht so krass, aber bei den Cowboys ist es ist halt immer noch Americas Team und es ist halt ein Team, das so krass im Fokus steht in jedem Spiel und in jedem Playoffs. Und von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass man da über kurz oder lang auch langsam anfangen wird, eine kleine Quarterback-Diskussion zu führen. Auch wenn ich der Meinung bin, dass man definitiv mit ihm weitermachen sollte,
Ja.
weil es einfach so unwahrscheinlich ist, da jetzt was Besseres zu finden. Aber ich könnte es mir, wenn ich es mir irgendwo vorstellen könnte, dann bei den Cowboys.
Also du solltest zumindest schon mal die mittelfristige Suche starten, vielleicht so, dass du sagst, so in 2 bis 3 Jahren, wie sieht's denn jetzt aus? Weil er ist jetzt auch nicht mehr ganz der Jüngste, klar, er ist nicht alt, aber ob es jetzt besser wird bei ihm, ist eben die Frage. Und
Ja,
vielleicht kannst du, ja?
zumal man auch sagen muss, nächstes Jahr ist sein letztes Vertragsjahr, ne? 2024 geht er in sein letztes Vertragsjahr und das ist dann schon wieder so eine Sache, weil du jetzt praktisch schon entscheiden musst, willst du mit ihm verlängern, willst du dann einen Ersatz holen und so weiter und so fort. Also von daher schwierig.
Kommt ein bisschen auf Head Coach und GM jetzt an, wie eben die Frage geklärt wird. Weil sonst könnte man auch schauen, und wenn du einen vernünftigen Quarterback kriegst, spät in der ersten Runde, früh in der zweiten Runde, irgendwie, den du noch ein Jahr hinter ihm lässt, wäre das vielleicht schon eine Überlegung. Aber ja, gut, da schauen wir jetzt ein bisschen weit in die Zukunft, glaube ich, gerade
Ja,
noch.
genau.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett. Allein im Haus, glauben Sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Gut, dann NFC West gegen NFC North, Lions gegen Rams und boy oh boy, das war zumindest ein Spiel, anders als die anderen jetzt, was nicht enttäuscht hat, was ein enges Ding war. 24 zu 23, Matthew Stafford kommt zurück nach Detroit. Selbst Eminem fragt ihn sogar, ich weiß nicht, hast du das Video gesehen? Eminem hat vorher
Nee.
ein Video gemacht, wo er an Stafford eine Message gemacht hat. Er hat ja für ihn beim Super Bowl gespielt und jetzt möge Stafford ihm doch dieses eine Game geben, bitte. Eminem natürlich aus Detroit, da groß geworden, das ist seine Heimat. Ja.
Ja, es war dieses der letzte Playoff-Win 1992. über 30 Jahre her. Die Lions auch eine der Franchises, die am meisten gelitten hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten
Jahrzehnten,
eigentlich.
ja.
Also wirklich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch als man dann am Ende die Szenen gesehen hat, wo dann auch teilweise die Fans Tränen in den Augen hatten, die Spieler sich in den Armen lagen, man hat auch da wirklich gemerkt, was das dieser ganzen Stadt und dieser Franchise bedeutet hat. Und es war schon cool zu sehen, also muss man sagen. Und letztendlich muss man trotzdem auch nochmal sagen, ganz klar, dieses Spiel hätten sie auch echt leicht verlieren können. Und
Ja.
da muss man auch mal wieder so ein bisschen die Frage stellen, ob Sean McVay nicht sich vielleicht irgendeinen, ja, Experten an die Seite holt, der ihm vielleicht mit In-Game-Entscheidungen hilft, auch mit Clock-Management, weil das war jetzt schon zum wiederholten Male so, dass man da auch echt, ja, so ein bisschen was verschwendet hat. Alleine vor dem Ende der Halbzeit, du liegst mit 17 zu 21 hinten, hast noch eine Minute auf der Uhr, am Ende machst du zwei Plays und ja, gehst in die Pause. Auch dann in der zweiten Halbzeit fängt an. Du benutzt erstmal direkt nach anderthalb Minuten dein erstes Timeout, puntest dann aber. Also diese Timeouts so zu verschwenden, die dir am Ende fehlen, dann auch zu punten, wenn du weißt, es sind nur noch 4 Minuten auf der Uhr,
Das habe ich
und
auch
du
nicht
hast.
ganz verstanden, ja.
Du hattest ja auch dann wirklich nur noch ein Timeout. Warum puntest du dann? Okay, klar, es ist 4. und 14, das ist natürlich riskant, aber ob du nun dem Gegner den Ball gibst irgendwo in der Mittellinie oder an der gegnerischen 17, macht dann halt auch nicht mehr so einen Unterschied, weil es ja klar war, dass die Lions eher nicht darauf gehen, dann Touchdown zu erzielen,
Ja.
sondern eben versuchen, die Uhr zu melken. Ja, und dann benutzt du deinen Timeout auch nach der Two-Minute-Warning, was dir auch wieder ein paar Sekunden weniger Zeit lässt. Und das sind so alles so kleine Sachen, die jetzt nicht für sich betrachtet groß sind, aber
Aber
die.
bei einem Game, was nur ein Punkt Unterschied hat, am Ende sind das eben große Entscheidungen so gesehen oder eben
Genau.
Nicht-Entscheidungen.
Und es wiederholt sich halt immer bei ihm. Das ist mir bei McVay schon häufiger aufgefallen, dass er da immer wieder mal Entscheidungen macht, wo man sagt, okay, muss jetzt nicht sein. Und das heißt natürlich nicht, dass er irgendwie ein schlechter Coach ist. Aber das sind halt so Sachen, jeder Coach hat Stärken und Schwächen. Und Andy Reid ist ja auch so ein Kandidat, der auch immer wieder komische Timeouts verschwendet und Zeitmanagement auch nicht so wirklich gut hinkriegt. Aber McVay ist da auch einer. Und der ist auch immer relativ. Ja, relativ konservativ, wenn es darum geht, wann gehe ich dafür bei vierten Versuch und wann nicht. Und auf der anderen Seite Dan Campbell, der hat halt, wenn ich es mal so sagen darf, der hat halt die Balls, der geht halt
Ja.
dafür. Und das ist halt dann auch so eine gewisse Mentalität, die bei dem Team drin ist, ne? Und die wollen das dann halt auch. Und das funktioniert dann auch. Ja, es funktioniert häufiger, als es nicht tut.
Weil irgendwann halt auch das ganze Team dran glaubt, ne? Also das ist halt auch so, ja. Ist, genau, ist eine Mentalitätsfrage.
Genau.
Und wenn wir noch so ein bisschen bei Mentalität sind. Was man natürlich sagen muss, ist einfach, dass die Rams klar über dem Talent, was sie eigentlich haben, gespielt haben diese Saison und dass sie es in die Playoffs geschafft haben, war schon Erfolg. Ein Talent, was sie definitiv haben, ist ganz klar der Offensive Rookie of the Year. Also es kann gar nicht anders sein.
Naja, ich glaube, den wird aber CJ Stroud schon noch bekommen,
Denkst
den
du?
Offensive Rookie of the Year. Ja, also ein Starting Quarterback, der so in die Liga kommt, ich
Ja,
glaube, der wird immer
vielleicht
den
schon.
bekommen. Also ist vielleicht noch mal eine Diskussion für eine andere Folge, aber
Ja.
ich weiß, was du meinst. Puka Nacua mit einem Wahnsinnsspiel wieder
Meisten
181 Receiving Yards, wieder ein Touchdown gehabt.
die meisten Receiving Yards für einen Rookie in einem Playoff-Game.
Ja, es ist halt Wahnsinn zu sehen, dass der Typ einfach reinkommt und mittlerweile echt so ein bisschen der Nummer 1 Receiver ist, ne?
Ja,
Cooper
vor
Kupp
Cooper
mit
Kupp.
einem, ja, Cooper Kupp mit keinem besonders guten Spiel. Am Ende 5 Receptions für 27 Yards, war nicht so ein Faktor. Und da muss man dann vielleicht auch sagen, ja, dass dir dann so ein bisschen vielleicht die Unterstützung für Puka gefehlt hat, auch weil Kyren Williams jetzt auch kein besonders krasses Spiel hatte. man muss halt ganz klar sagen, die Rams Offense, gerade wenn man gesehen hat, dass Stafford hat ja richtig stark gespielt, hat tatsächlich so ein bisschen, finde ich, hätte sogar noch mehr zeigen können. Also außer jetzt Puka, der hat wirklich sein A-Game abgerufen, aber so ein paar andere Spieler hätten dann vielleicht noch kommen müssen und auch noch ein bisschen was bringen. Wo sie es aber verloren haben, meiner Meinung nach, ist in der Defense. Weil
Ja.
sie halt wirklich es nicht geschafft haben, konstant Pressure zu kreieren gegen Jared Goff. Sie haben ihn nicht in diese offensichtlichen Passing-Situationen bekommen. Und Ben Johnson, Offensive Coordinator der Lions, hat seinen Head-Coaching-Stock nochmal richtig
Ja.
richtig verbessert. Also, das war eine richtig beeindruckende Leistung. Sie haben ja wirklich gefühlt jeden Spieler, den sie haben, richtig gut eingesetzt. Auch in Josh Reynolds, ne? Das war ja auch so ein bisschen under the radar, aber Josh Reynolds war, für den war es ja auch ein Revenge-Game. Der hat ja auch bei den Rams gespielt. Nicht nur für Goff und Stafford. Also von daher, selbst der mit einem klasse Spiel und
Ja, Amon-Ra
ja.
natürlich mal wieder Masterclass.
Ja, auf jeden Fall. Der Typ ist auch einfach richtig, richtig stark.
Wer hätte das gedacht vor noch 2 Jahren? Ja, dass er wirklich so abhebt. Die generell, du hast ja schon gesagt, gerade Ben Johnson, Head Coaching Stock. Oh, würde ich mir den in Seattle wünschen.
Du, frag mich mal, ich bin Falcons-Fan und
Ja, ihn oder Jim Harbaugh.
nach der Offense, die ich eine Saison, die letzte Saison ertragen musste, da leckt man sich doch die Finger nach einem Offensive Coordinator oder Head Coach, der es auch versteht, seine Running Backs im Receiving Game einzusetzen. Das
Ja.
ist ja Wahnsinn, dass da sowas geht. Dass man Erstrunden Draft-Pick auch nicht nur als Runner, sondern auch im Passing Game einsetzt, ist ja Wahnsinn. Also, wenn ich da mal kurz ranten darf, aber ja,
Es
es
ist
macht Spaß.
auf jeden Fall innovativ, was die Detroit Offense macht, das muss man mal ganz klar sagen.
Ja, und Sam Laporta jetzt nicht mit einem Monsterspiel, aber auch wieder mit drei wichtigen Catches, auch ein Touchdown wieder gefangen. Der Typ sieht auch aus wie ein absoluter Steal und
Ja.
ich bin gespannt, wo es für die Lions hingeht, weil die haben so diese Mentalität, diesen Willen, unbedingt in jedem Spiel 100% zu geben und sogar noch ein bisschen mehr, wenn es irgendwie geht. Also die haben das und ich bin gespannt, wo die Reise für sie hingeht.
Als nächstes gegen die Buccaneers, über die wir gleich auch noch reden werden, die zwar stark gewonnen haben, also über die Eagles, aber jetzt auch nicht unfehlbar aussahen. Also ich könnte mir vorstellen, die Lions könnten da bisschen für Furore sorgen in der Divisional Round. Ja, wie gesagt, wir kommen gleich noch auf die letzten beiden Spiele, einmal die Bills Steelers und dann eben Buccaneers gegen die Eagles. Bleibt also gleich noch dran. Ihr hört weiterhin natürlich Interception auf meinen Sportpodcast. Ja, und dann das Schneespiel, das Verschobene. Wir sind nämlich wieder da, Interception, Brian und Frederik. Bills gegen Steelers. Und man muss sagen, wir haben ja gerade schon über Teams gesprochen, die eigentlich über ihren Verhältnissen gespielt haben. Das ist eigentlich, das, so könnte man
Perfekte
die
Überleitung.
Steelers Autobiografie nennen. Mal wieder natürlich es geschafft, sich irgendwie in die Playoffs reinzumogeln über 500. Und ja, die Reise endete dann auch recht deutlich, muss man sagen. Und klar steht jetzt hier am Ende ein 31-17, aber diese 17 Punkte, es war ja fast mehr in Garbage Time geholt. Also eigentlich war das ein von vorne bis hinten auch wieder ein dominantes Spiel, in dem Fall eben der Bills. Das
Ja,
Spiel wurde ja
wobei.
verschoben. Es war ja, wie viel Schnee war? Ich glaube, es waren wieder irgendwie ein halber Meter oder so, der im
Ja,
Bills-Stadion gefallen ist.
irgendwie so. Es war ja auch dann noch Bilder aus dem Stadion, wo dann Fans durch die Reihen nicht gegangen sind, sondern
Gerutscht,
erstmal
ne?
wie so ein, ja, wie, oder wie so ein Schneepflug mussten die da erstmal durch. Also, ja, und ey, reden wir mal über eine Franchise, die ihre Saison nochmal irgendwie rumgekriegt hat
Ja.
oder nochmal den Turnaround geschafft hat. Die Bills als tatsächlich sogar wieder Sieger in der AFC East nach dem Sieg gegen die Dolphins. Und die sehen jetzt auch wieder aus wie ein Team, das irgendwie doch um den Super Bowl mitspielt. Und nachdem man irgendwie Mitte der Saison dachte, ja, die Bills, naja, Playoffs werden die wohl nicht erreichen. Wo ich dir aber nochmal widersprechen muss, ich fand, zwischendurch sah es kurz nochmal so aus, als ob die Steelers jetzt doch irgendwie wieder rankommen, wo man dachte, wie kann denn das sein? Ja,
Ja.
weil die Bills kamen irgendwie, also zur Halbzeit stand es dann irgendwie 21-7, auch weil dieses geblockte Field Goal war, womit sie irgendwie, das war irgendwie so ein Momentum-Changer, dieses Field Goal, was geblockt wurde von den Bills. Die Steelers holen sich den Ball, machen den Touchdown, dann steht es eben nicht 0 zu 24, sondern 7 zu 21. Bills kommen aus der Halbzeit raus, direkt erstmal 3 and out, Punt, dann holen irgendwie die Steelers ein Field Goal und danach sogar noch ein Touchdown. Es sind nur 7 Punkte und man denkt, okay, wie kann das sein, dass dieses Spiel ein One-Possession-Game ist, weil irgendwie hatten die Bills es ja im Griff. Und dann kam nämlich der Drive, der es wirklich dann, wo man gesehen hat, okay, jetzt machen die Bills nochmal kurz ernst. Touchdown, dieser Pass auf Khalil Shakir, hast du es gesehen, wo er erst diesen Tackle
Ah ja, da.
Versuch komplett abschädet, wo er fast eigentlich auf dem Boden ist, aber irgendwie sich draufhält, dann nochmal zwei Spieler wegjukt und dann in die Endzone geht. Das war wirklich ein klasse Play. Hast du
Stimmt.
es gesehen?
Du hast ja, ich hab's gesehen und ich wollte, als ich die Szene gesehen habe, wusste ich sage in diesem Podcast folgenden Satz: ich muss mir gar nicht vorstellen, wie es ausgesehen hätte, wenn Seattle es in die Playoffs geschafft hätte. Weil die Steelers haben die beste Seattle-Performance seit langem abgeliefert. Die Menge an Missed Tackles in diesem Game hab ich sonst, wie gesagt, nur von Seahawks gesehen diese Saison. Und auch das klassische, man lässt sich erstmal so, man liegt erstmal so weit hinten und kommt dann nochmal ran. Das war richtig.
Aber es ist halt auch typisch Steelers diese
Ja.
Saison, ne? Es ist auch dieses Hintenliegen und irgendwie dann nochmal rankommen. Aber dann haben die Bills halt doch nochmal den Sack zugemacht. Und es war halt wirklich, ja, man muss halt ganz ehrlich sagen, das Spiel war halt Mason Rudolph auf der einen Seite als Quarterback und auf der anderen Seite halt Josh Allen, ne? Also.
Ich wollt auch gerade dazu nämlich sagen, ich glaube, das Spiel hat auch nochmal deutlich gemacht, dass Mason Rudolph nicht die Antwort sein kann für die Steelers. Also.
Nee, auf keinen Fall. Also es war ja nicht mal schlecht teilweise, hatte er ja wirklich ein paar gute Würfe gehabt. Aber letztendlich reicht's halt einfach
Aber du
nicht,
musst auch
gerade in den
Dri
Playoffs.
du musst Drives halt auch zusammen stringen können und das war halt gar nicht drin.
Nee.
Guck dir die Percentages an, er hat fast nur die Hälfte seiner Pässe completed und das reicht
Ja,
nicht.
das reicht halt wirklich nicht.
Und dann hast du halt auch gesehen, Pickens war ziemlich, klar, 50 Yards, aber das ist sein Number One Target, dass sie dann zu Freiermuth gegangen sind, der ein super Tight End ist, das muss man sagen, aber zeigt halt auch mal wieder, dass das Play Calling irgendwie von Steelers da nicht so super war, dass du deine Receiver so wenig einsetzen kannst und dein Tight End dann die meisten Reception Yards hat.
Ja, ich muss auch sagen, du hast halt auch gemerkt, dass sie Rudolph selbst auch nicht wirklich vertrauen, weil es waren so viele Drives, die dann angefangen haben mit zwei Läufen durch die Mitte
Ja.
für zusammen 2 Yards oder drei, wo man dachte, oh nee, das funktioniert doch so nicht. Und das hat sie dann auch immer wieder in diese Situation gebracht, wo Rudolph dann den Ball passen musste. Und ein paar hat er durchaus gut angebracht, aber das war halt so ein bisschen ideenlos teilweise. Und als sie dann später das Running Game ein bisschen mehr ins Rollen gebracht haben, weil die Bills auch ein bisschen den Fuß vom Gaspedal genommen haben, muss man auch sagen, da ging es dann plötzlich, ne? Da haben sie auch ein paar explosive Läufe gehabt, so von Jayne Warren, auch von Najee Harris, wenn auch eher weniger, aber das meiste war halt wirklich immer so, wir laufen in die Wand rein und das ist einfach, ach nee, das reicht halt einfach nicht gegen ein Team wie die Bills, die halt jederzeit nochmal wirklich aufdrehen können. Und dann hast du einen Josh Allen, der plötzlich einen
Vier,
52-Yard-Touchdown-Run
ja.
macht, weil er einfach sagt, nee, ich will das jetzt. Und dann ist halt vorbei. Und wenn du dann noch nicht tackeln kannst, wenn das dann noch dazu kommt, dann hast du halt wirklich ein Problem.
Das
Und du
ist
hast halt gemerkt, es
ja
fehlt halt ein TJ Watt, ne?
das definitiv, um die Pressure zu haben, um die Pocket ein bisschen zu kollapsen und auch Josh Allen zu containen. Das hat gefehlt. Aber auf der anderen Seite, das Tackling war, wie gesagt, von Steelers war ein Riesenproblem. Oder auch generell ich weiß nicht, auch bei diesem 52-Yard-Touchdown-Run, es hat nur ein Cornerback versucht, ihn zu tackeln. Es sah fast so aus, als ob alle drei anderen, die da ringsrum standen, erwartet haben, dass er slidet. Aber wir reden hier über Josh Allen. Also
Der slidet nie.
der slidet nie. Habt ihr schon mal Tape von ihm gesehen? Und von daher war das irgendwie, ja, das Tackling verbunden damit hat dann zu diesem Run geführt halt. Ich fand die Celebration cool, das von den Bills-Fans, wenn du dann ins Publikum guckst und überall werden Schneebälle hochgeworfen. Das sieht schon
Das
cool aus.
war schon ziemlich cool, ja. Also muss man aber auch sagen, also nochmal Respekt an die Steelers, die haben das mit einem Team, das eigentlich
Ja.
gerade auch auf Quarterback kein Playoff-Team ist, noch echt gut gemacht, haben es größtenteils auch noch irgendwie eng gehalten oder zumindest bis ins vierte Quarter eng gehalten, das Spiel. Und allen Respekt da auch wieder an Mike Tomlin, der das irgendwie jedes Jahr wieder schafft mit einem Kader, der irgendwie solide ist, aber mehr auch nicht, trotzdem in die Playoffs kommt oder einen positiven Rekord hat. Und von daher muss man ganz klar sagen, da geht es jetzt für die darum, den Quarterback zu finden, defensiv vielleicht an ein, zwei Stellschrauben zu drehen und dann sind die auch wieder gut dabei. Also
Das ist die Sache,
Respekt
du
an die
brauchst,
Steelers.
genau, du brauchst, wenn ich jetzt, glaube ich, Steelers-Fan wäre, würde ich sagen, ich will, dass mein Team jetzt sich mal ein bisschen mittelfristig orientiert, mal eine vernünftige Draft-Strategy guckt, dass es das Cap-Space da ist. Also es fehlt so ein bisschen, genau, es muss an ein paar Ecken und Enden justiert werden, vernünftig gedraftet werden, dass du dann eben auch mehr als immer nur dieses knapp über 500-Team mal sein kannst. Also. Da fehlt halt an allen Ecken so. Also nicht, es fehlt nicht viel, aber auf jeder Position halt so ein wirklich guter Name. Weißt du,
Ja,
wie ich
aber ich
meine?
glaube, wenn du schon, also ich glaube, das würde schon reichen, wenn du einen
Besseren
Quarterback hast,
Quarterback, ja.
der einfach besser spielt. Dann hast du wirklich, weil dann geht schon viel, weil ich glaube, in der Offense brauchen sie schon noch ein bisschen eine bessere Idee, was das Playcalling angeht. Aber ich glaube, Quarterback ist schon so das, wo man sagen muss, wenn sie den jetzt hätten, wenn jetzt ein Kenny Pickett solide spielen würde, dann wäre das, glaube ich, schon ausreichend, um halt auch wirklich dann den nächsten Schritt machen zu können.
Da stimme ich dir zu. Ja, gut. Und damit sind wir dann auch angekommen beim Verzeihung, Philadelphia. Junge, Junge. Also, wenn ich Eagles, also jetzt, ich sag jetzt die ganze Zeit, wenn ich Fan wäre, zum Glück bin ich das in dem Fall nicht, aber ich würde mir definitiv wünschen wollen, als Eagles-Fan, dass da was passiert an Coaching-Changes. Weil eine Saison so anzufangen und dann. Also das war ja nicht nur vor die Wand gefahren, das war ja wirklich Rückwärtsgang eingelegt und die Brücke runter. Oh.
Also es war wirklich mit Ansage, ne? Also die
Ja.
letzten Wochen war es ja schon so und irgendwie hat man aber gedacht, naja, ich meine, es sind die Buccaneers, wir reden über die NFC South. Aber jetzt lacht niemand mehr über die NFC South. Und die NFC East ist wieder back, ja? Also Eagles und Cowboys direkt blamiert. So will man das doch sehen. Oder auch nicht sehen, je nachdem, was für ein Fan man ist.
Dabei hat das Spiel tatsächlich jetzt auch ziemlich ugly angefangen, wie ich fand. Ein Field Goal nach dem anderen, Three and Outs, also ziemlich viel Three and Outs, beziehungsweise super viel Defensive Stops. Also es ging wirklich sehr langsam los. Es stand ja, glaube ich, wie stand es, 3-13 zu einem Punkt. Nee, 16-3, 16-9 sogar, sehe ich gerade, ja.
Ja,
Also
zur
es
Halbzeit dann, ne?
so hat,
Also,
ja.
und ganz ehrlich, man muss ja überlegen, in der ersten Halbzeit haben wir zwei Touchdowns gesehen insgesamt und die Eagles haben halt wirklich alle ihre Punkte in der ersten Halbzeit gemacht. Also das fand ich halt das, wo ich sagen
Und auch
muss,
kein einziger Touchdown, ne?
ja doch
Also,
einen haben sie
wait.
gemacht, einen
Ach so, aber
Touchdown und dann,
den Point After, stimmt,
ja,
genau
also,
sowas.
nee, sie haben ihn ja gemacht, den Point Attempt haben sie gemacht, aber da gab es eine Flagge und dann haben sie gesagt, okay, wir gehen für zwei, weil von der 1-Yard-Linie machen wir den Tush-Push. Und was haben wir da gesehen? Der Tush-Push hat nicht funktioniert und das war halt so, ich fand, es
Stimmt
war so ein
sowas, ja.
wirkliches Sinnbild für dieses Spiel, weil es halt wirklich nichts funktioniert hat für die Eagles. Und ganz ehrlich, du hast es eben schon gesagt bei den Steelers mit dem Tackling, ne? Können wir wirklich nochmal darüber reden,
Können wir über
wie
Brad, James Bradbury reden?
Also, da
Ja.
hast du wirklich das Gefühl, die hatten keinen Bock. Also,
Ja.
das habe ich noch nie gesehen, dass ein Team so lustlos spielt in der Defense. Und also dieser Coaching-Change, den wir kurz vor Weihnachten gesehen hatten, dass DC Sean Desai so ein bisschen, ja, das Playcalling weggenommen wird und dafür dann eben Matt Patricia übernommen hat.
Ja.
Das war, glaube ich, der schlechteste Move, den ich je gesehen habe von einer Franchise innerhalb einer Saison, weil, also, ich weiß nicht, was da mit dieser Defense los war. Das sind ja nicht mal schlechte Spieler. Also, auch die Defensive Line, das sind ja gute Spieler, die die haben. Aber da ging ja gar nichts. Also, die hatten wirklich nichts entgegenzusetzen. Und ich meine, wir reden hier über die Buccaneers. Die haben jetzt ja auch keine ultra krasse Offensive Line
Ja,
oder.
ich wollte gerade sagen.
Und ich meine, klar, die haben gute Playmaker, ne? Mike Evans, Kate Otten mit einem richtig starken Spiel. Aber irgendwie, du hattest ja Mike Evans dann mit 48 Yards, Chris Godwin mit 45 Yards. Das waren ja nicht mehr die. Dann war es so ein David Moore und Trey Palmer, weißt du, solche Leute, wo du denkst, die musst du doch verteidigen können. Oder halt auch mal irgendwie tackeln. Aber nee, da kam gar nichts. Und das fand ich echt, also, das fand ich echt eine Frechheit.
Es war, ich weiß auch nicht, was ich zu diesem Coaching-Change sagen soll, weil schlussendlich, wenn du Sean Desai wenigstens die Chance gibst, es noch zu korrigieren, auch wenn sie da schon eben auf einer Abwärtsspirale waren, dann hast du eben, wie gesagt, dann hast du zumindest die Konstanz drin, auch für die Spieler vom Playcalling. Und dann hast du. Aber dann halt, Matt Patricia ist ja jetzt nun auch nicht mehr dafür bekannt gewesen in den letzten Jahren, in denen er Defenses gecoacht hat. Jetzt, ja, wie formuliere ich das jetzt nett?
Vielleicht ist es besser, du sagst es
Ich,
einfach so,
vielleicht,
wie du
ich,
es denkst.
ja, es war halt einfach, wieso würde man dem jemals nochmal Defensive Play Calling überlassen? Ich habe es wirklich auch nicht verstanden.
Nee,
Ja.
also es war so ein Move, zu dem Zeitpunkt hat man es nicht verstanden.
Und jetzt
Und
noch
jetzt fragt
weniger.
man sich eigentlich, wer hat denn die Idee gehabt? Also, das ist so ein Move, wo man sagen kann, dafür alleine könnte man schon Nick Sirianni entlassen. Also, ich glaube nicht, dass er entlassen wird und ich weiß auch nicht, ob das richtig wäre. Aber also die Defense war wirklich unfassbar schlecht. Die Offense war ja auch nicht viel
Auch,
besser,
du hast
muss man halt auch sagen.
keinen einzigen Third Down gemacht, ne? Also 0 von 9 Third Downs.
Das ist krass.
Das
Also
kannst, das geht doch gar nicht, wenn du Jalen Hurts hast eigentlich.
ja, es ist Wahnsinn, ne? Aber sie kam halt auch nie in diese Situation, wo sie irgendwie kurze Third Downs haben, die sie dann converten können, weil sie halt wirklich
Ja.
nicht laufen konnten. Ja. Und aber auch bei dem Receiving Game hattest du praktisch Devonta Smith. Das war dein einziger Receiver, der irgendwie sinnvoll was gemacht hast. Klar, Julio Jones hatte noch ein paar Catches, aber der musste dann auch verletzt raus. Dallas Goedert auch nicht wirklich existent, ne? 21 Yards am Ende. DeAndre Swift war sogar der mit den zweitmeisten Receiving Yards. Also da hat man wirklich gemerkt, AJ Brown hat ja wirklich an allen Ecken und Enden gefehlt und sie haben es wirklich nicht geschafft, da irgendwie drumherum zu planen. Also
Und auch
klar, dass
Jalen
du.
Hurts hatte ja nur einen Rush-Attempt für 5 Yards. Also, da musst du dich eben auch nicht nur fragen, was war mit dem defensiven Play-Calling los, sondern auch mit dem offensiven. Und dann
Vielleicht
war.
war doch mehr angeschlagen, als man wusste.
Ja,
Ist es
entweder
jetzt so eine
das,
Erklärung?
aber es sah halt auch nicht irgendwie nach was Besonderem aus. Sonst hast du ja eigentlich auch mal, dass du sagst, du hast hier und da mal ein paar coole Plays, die du extra für die Playoffs eben einstudierst nochmal, die bisher noch nicht auf dem Tape waren, einfach, dass dein Gegner nicht weiß, wie die aussehen. Aber von Eagles sah es so aus wie same old, was sie die ganze Season schon gemacht haben, nur eben schlechter.
Ja, und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen der springende Punkt, ne? Es war das, was sie gemacht haben, nur in schlechter. Und das ist halt wirklich diese konstante Entwicklung eigentlich gewesen, diese Saison, dass sie halt gut gestartet haben, so wie letztes Jahr, und sie sind halt wirklich von Woche zu Woche schlechter geworden. Und ich weiß halt nicht, woran es liegt. Ist es jetzt nur so, dass man sagen muss, okay, Gegner konnten sich besser auf die Defenses ein oder auf die Offense einstellen und wussten, was kommt. Ist es Jalen Hurts, der jetzt einen krassen Rückschritt gemacht hat? Oder ist es das Play Calling, das irgendwie nicht mehr funktioniert? Aber irgendwo da muss man halt wirklich nach Lösungen suchen, weil, also, man muss halt ganz klar sagen, dafür, dass sie letztes Jahr im Super Bowl waren, davon sieht man ja jetzt gar nichts mehr.
Ja, definitiv. Vielleicht, also klar, natürlich sind die Eagles das Team, was wir hier am meisten besprechen müssen in diesem Spiel aus offensichtlichen Gründen. Aber vielleicht reden wir trotzdem noch mal ganz kurz über die Bucks, die ja auch wenn sie gegen schreckliches Eagles-Team gespielt haben, immerhin noch ein vernünftiges Game abgeliefert haben, auch wenn jetzt da gar nicht viel Besonderes gebraucht wurde. Was ich interessant fand, wie häufig die Eagles oder wie häufig sie den Tight End gesucht haben, Kate Otten, der 8 Catches dann hatte, ganz häufig auf Crossing Routes, irgendwas über die Mitte. Über die Mitte haben die Eagles generell ziemlich viel zugelassen in dem Game, hatte ich den Eindruck.
Ja, das ist auch so ein bisschen die Schwachstelle der Eagles, ne? Die Linebacker,
Das
das sind
Linebacker-Level,
halt nicht
genau,
so,
ja.
das ist halt wirklich eine Schwachstelle seit Jahren. Da waren jetzt Nicholas Murrow und Zach Cunningham und beide sind jetzt keine super starken Coverage-Linebacker. Und das fand ich halt, das ist halt dieser Unterschied. Bei den Buccaneers hast du halt gesehen, die hatten Gameplan, die haben halt die ganz klar die Schwächen des Gegners attackiert. Und das hat mir bei den Eagles halt total gefehlt. Und Respekt an die Buccaneers, ne? Also
Ja.
dafür, dass die letzte Woche ja sich mit so einem 9-0 gegen das schlechteste Team der Liga irgendwie in die Playoffs ja gemogelt haben, fast schon, ne? Dafür sah das echt richtig solide aus. Auch Baker Mayfield, ne? Wieder ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Einfach richtig solide, keine Fehler gemacht.
Wobei man
Und
muss auch dazu sagen, also er hat ein wirklich gutes Spiel gemacht, aber wenn Druck da war, hat er schon ein paar, was ich sonst eher 50-50-Bälle nennen würde, was in dem Fall eigentlich eher mehr so 30-70-Bälle waren von der Wahrscheinlichkeit. Also er hat ein paar riskante Würfe unter Druck gemacht, die aber auch alle funktioniert haben, weil die Eagle-Corner und die Secondary irgendwie in dem Spiel eine nicht existente, ja, wie sagt man das?
ja,
Es war
einfach
keine
nicht
Bedrohung.
existent
Also
waren.
sie waren einfach nicht existent. Da war zum Beispiel einmal, war er da total unter Druck, hat einen Ball total eigentlich unterworfen in One-on-One, aber der kam eben auch direkt so früh raus, der Ball, dass der Cornerback noch nicht mal, oder der Safety war es ja, glaube ich, was war, Mitte des Feldes, noch nicht mal zurückgeschaut hat. Also der Receiver konnte einfach sich direkt umdrehen, hat den Ball getrackt, der Cornerback war noch nicht mal darauf, dass der Ball überhaupt kommt. Also ja, aber gutes Spiel von Mayfield, definitiv.
Und da waren auch noch ein paar Bälle dabei, die gedroppt wurden. Also ich glaube,
Ja.
Mike Evans hatte da auch noch so ein, zwei Dinger, wo man dachte, oh, das hätte jetzt auch noch mal ein richtig explosives Play sein können, wenn er den festhält. Also das war jetzt nicht so, dass da nicht noch sogar das Ganze deutlicher hätte sein können. Und
Und auch wirklich guten Ball verteilt. Guck mal, du hast, wenn wir jetzt von Chris Godwin ausgehen, ab Chris Godwin und aufwärts haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Receiver mit über 45 Yards. Also alles so 45 bis 90 Yards. Das ist einfach wirklich super gespreadet, den Ball. Also guter
ja.
Game, guter Stecken, guter Gameplan dahinter. Was mir aufgefallen ist, in dem Spiel, so der Flow war das in der ersten Hälfte oder ich sag mal bis ins Mitte des dritten Quarters, haben die Defenses noch beide ganz gut gearbeitet mit auch hier und da ein paar Sacks und ganz gut Pressure und danach ist das dann ganz schön abgefallen.
Ja, wobei ich muss sagen, hier der Safety
Hurts,
Jalen
ja.
Hurts, das war noch so ein Ding, wo man sagen muss, gut,
Es war
da
aber
auch
auch ein
da würde ich sagen,
Head-Scratcher, ne? Dass er den
es
nicht
war
früh.
halt. Genau, das wollte ich gerade sagen. Es war halt auch nicht so das Ding der Defense, sondern er läuft halt zur Seite raus und wartet halt viel zu lange, wo man denkt, okay, wirf halt den Ball weg, weil du bist ja schon außerhalb der Pocket.
Ja.
Wartet dann aber noch, bis er getackelt wird und wirft ihn dann in der letzten Sekunde. Ich fand sogar, sah schon sehr down aus, als der Ball rauskommt, aber letztendlich war es egal, weil Intentional Grounding und Safety. Das war halt auch so symptomatisch, weil man irgendwie diese Planlosigkeit der Eagles in diesem einen Spielzug komplett gemerkt hat, weil sie halt wirklich nicht wussten, was machen wir jetzt hier? Ja, weil auch dieses Play schon so nah an der eigenen Endzone, so ein Play, das ist halt auch schon echt riskant. Und da musst du halt als Quarterback wissen, hey, den musst du schnell rausbringen, den Ball. Und das ist halt was ich von einem Quarterback wie Lamar, wie, sag ich schon, Lamar von Jalen Hurts Kaliber halt erwarte.
Und vor allem er hatte ja ganz schön viel Zeit, also er ist ja lange da hin und her gescrambled. Da musst du doch auch mit deinen Scramble Drills mit den Receivern, da muss doch was frei sein. Also,
Aber das ist halt auch das Ding, ne? Sie
das
haben
war
halt
halt
nicht
null
diese Tiefe
Effort,
gehabt.
ja,
Ja,
genau.
sie haben aber auch nicht auf Receiver diese Tiefe gehabt, weswegen du dir ja auch einen Julio Jones geholt hast während der Saison, weil du halt Devonta Smith und AJ Brown hast und dahinter dann ja ein Chris Watkins, Olamide Zaccheaus, vielleicht noch DeAndre Swift und Kenneth Gainwell ein bisschen einbinden ins Passing Game. Aber auch ein Dallas Goedert letztendlich ist man von dem auch mehr gewohnt. Und da hat man ganz klar gemerkt, wenn du dann eben nicht deinen Nummer 1 Receiver hast mit AJ Brown, dann wird es halt schnell eng.
Und ich glaube, damit ist das Wort zum, zwar nicht zum Sonntag gesprochen, zu den Eagles, aber das Wort zur Wildcard von Interception. Wir sind jetzt die 6 Spiele durchgegangen. Ihr könnt uns super gerne euer Feedback dalassen, at InterceptionFT auf X und auch auf Instagram. Und wir haben für euch auch, vermutlich kommt die am Freitag, vielleicht auch am Samstagvormittag für euch raus, eine kleine Preview auf die Divisional Round dann. Ravens gegen Texans sollte auf jeden Fall ein interessantes Spiel werden. 49ers, Packers, das wird dann die Feuerprobe für die Packers. Lions, Bucks haben wir schon eben ein klein bisschen drüber spekuliert. Und auch Bills, Chiefs sollten beides ziemlich, ziemlich unterhaltsame Spiele werden. Also schaut nicht nur in die nächste Woche rein, was unseren Podcast angeht, sondern auch noch in dieser Woche kriegt ihr noch eine zweite Folge. Ja, danke nochmal,
Ja, ich
dass.
weiß auch nicht. Ich wollte noch einen
Ja, na
Satz
klar.
zur Wildcard-Runde allgemein, weil ich weiß nicht, wie du es siehst, aber bei mir ist es auch immer so ein bisschen Wildcard-Weekend. Es sind 6 Spiele, richtig geil. Man hat richtig Bock auf diese Playoffs. Endlich fängt's an. Und irgendwie sind es dann doch häufig sehr einseitige Spiele oder ja, Spiele, wo man denkt, ah, das war jetzt nicht so der beste Football.
Ja,
Und ich finde so.
es treffen Teams aufeinander, die jetzt in die sehr unterschiedliche Wege in die Playoffs genommen haben, ne?
Genau. Und ich meine, diesmal hatten wir einige Überraschungen, das muss man auch sagen, was definitiv positiv ist. Ne, mit den Packers, mit den Buccaneers und den Texans auch ein Stück weit, wenn man so will, zumindest, dass es so deutlich wird. Aber so die Divisional Round, das sind immer die Spiele, wo es halt wirklich, wo du weißt, jedes Spiel wird geil. Und wenn du dir dann schon anguckst, okay, Texans, Ravens, Stroud gegen Lamar Jackson, das ist schon geiler ein. Ja, das stimmt einen schon richtig gut ein. Und der Höhepunkt am Ende dann natürlich Josh Allen gegen Patrick Mahomes,
Das
Chiefs, Bills, wir
Rematch,
wissen,
ja.
es sind immer wilde Spiele, also ich habe richtig, richtig Bock.
Ich hoffe auch wieder auf interessantes Wetter.
Ja, wird es safe geben. Ich meine, hallo, Januar, wo wird es gespielt? In Buffalo?
Ich schaue
Ja, ne?
gerade. Ja,
Ja.
müsste ja vom Seed, ne?
Genau, dann, da wird es definitiv windig und kalt sein.
Ja, also freut euch auf. Nicht nur auf die Divisional, sondern eben auch unsere Folge dazu. Lasst uns gerne Feedback da. Danke, Brian, dass du heute mit dabei warst. Und dann hören wir uns alle das nächste Mal wieder. Bleibt dran, also bis Freitag oder Samstag. Macht's gut.
Endlich geht sie los, die Formel-1-Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel-1-Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing. Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.